Grüß Gott und willkommen bei Weltkirche aktuell. Aus dem Studio der päpstlichen Stiftung Kirche in Not begrüßt Sie Ihr Volker Niggewöhner. Im Jahr 1917 erschien den drei Kindern Lucia, Francisco und Jacinta im portugiesischen Fatima mehrmals die Jungfrau Maria. Die den Kindern überbrachten Botschaften sollten Geschichte schreiben, bis in unsere Tage. Am 13. Mai 2000 wurden Francisco und Jacinta von Papst Johannes Paul II. In Fatima als erste Kinder, die keine Märtyrer waren, selig gesprochen. 2017 erfolgte durch Papst Franziskus die Heiligsprechung. In wenigen Tagen, am 20. Februar, ist der 100. Geburtstag der heiligen Jacinta Mato. Über sie und einige weitere Aspekte von Fatima habe ich mit Vikar Christian Stadtmüller, dem Leiter des Fatima-Weltapostolats des Bistums Würzburg, gesprochen. Herzlich willkommen, Herr Vikar.
Dankeschön.
Herr Vikar, Sie leiten das Fatima-Weltapostolat im Bistum Würzburg. Welche Beziehungen haben Sie persönlich zu den Erscheinungen von Fatima?
Ui, ganz persönlich ist es ein Wachsen gewesen. Die Fatima Madonna ist mir seit Kindheit vertraut, weil meine Oma, jeder hat ja so eine fromme Oma, meine Oma hatte eine große Fatima-Statue, die im Mai geschmückt worden ist, im Mai-Altar. Und das ist so ein Wachsen gewesen, sich mit dieser Botschaft der Mutter Gottes von Fatima auseinanderzusetzen. Und jetzt sind es über 10 Jahre her, dass ich das Amt des Leiters des Fatima-Weltapostolates übernommen habe. Und in der Zeit ist natürlich auch ganz viel gewachsen an Erkenntnis und auch an Glaube, was die Botschaft von Fatima betrifft.
Nicht alle unsere Zuseher werden damit etwas anfangen können. Was ist denn damals geschehen in diesem besagten Jahr 1917?
1917 ist die Mutter Gottes drei Hirtenkindern erschienen, die haben sie ja schon vorgestellt im Vorspann eben, und hat ihnen eine Botschaft für die Welt mitgegeben.
Und die lautete?
Die Botschaft ist der Aufruf nach Gebet, etwas zu tun, nicht nur für sich selbst und für das eigene Heil, sondern angesichts der damaligen Situation auch für die ganze Welt. Und die Mutter Gottes hat diese Kinder genutzt, um ein Sprachrohr zu haben, für ihre Botschaft, nämlich die Welt aufzurufen, wirklich zu beten, um den Frieden in der Welt zu erreichen und zu erhalten.
Jetzt der Aufruf zu Gebet, zu Buße, Umkehr, das kann man ja oft hören, auch bei anderen Erscheinungen, auch bei Privatoffenbarungen. Was war denn das Besondere, das so Dringliche an dieser Botschaft?
Die aktuellen Umstände 1917, der Erste Weltkrieg war ausgebrochen, der große Krieg, wie er ja in manchen Sprachen heißt, also von Brutalität und Grausamkeit, wie man das vorher nicht so kannte. Portugal war bislang außen vor, dort wo die Mutter Gottes erschienen ist, in Fatima. Und die Mutter Gottes hat in ihren Erscheinungen Bezug genommen natürlich auf diesen Krieg und hat die Kinder aufgefordert, täglich den Rosenkranz zu beten beispielsweise, damit Friede werde. Das ist ein großer Punkt der Botschaften von Fatima. Es geht aber darüber hinaus auch um alle Menschen an sich, nicht nur um Europa, wo dieser Krieg herrschte, sondern es ging darum, dass die Menschen gerettet werden sollen. Nicht vor diesen kriegerischen Auseinandersetzungen, sondern für das ewige Leben. Und da, sagt die Mutter Gottes, hat jeder die Möglichkeit, seinen Teil dazu beizutragen. Ich würde sagen, das ist die Botschaft von Fatima.
Betrachten wir uns jetzt die drei Kinder mal genauer. Was waren denn das für Kinder?
Jacinta und Francisco waren Geschwister und Lucia dos Santos war eine Cousine von den beiden. Sie sind in einem Ort in der Nähe von Fatima aufgewachsen, in Aljustrel. Diesen Ort gibt es heute noch, kann man besuchen, auch die Elternhäuser der Kinder. Und sie sind eigentlich wohlbehalten aufgewachsen. Sie haben mitgeholfen zu Hause. Es wäre nicht unbedingt nötig gewesen, so steht es in den Biografien, weil die Eltern auch Angestellte hatten. Aber sie haben das sehr, sehr gerne gemacht. Und so gingen sie zusammen auf die Weide, mit den Schafen, mit den Lämmern und haben gebetet und gespielt, wie das Kinder halt so tun.
Also alle drei kamen aus frommen Haushalten, sind im Glauben aufgewachsen. Gab es dennoch so etwas wie charakterliche Unterschiede zwischen den dreien?
Ja, natürlich. Also der heilige Francisco war sehr zurückhaltend, sehr ruhig, hat sehr wenig über sich und erst recht über andere gesprochen. Also er wird als sehr introvertiert dargestellt, obwohl es auch eine Seite gibt, die ich als Lausbub bezeichnen würde. Er hat seinem Papa mal Geld gestohlen, um sich eine Mundharmonika kaufen zu können. Sowas ist berichtet. Aber an sich ein sehr introvertierter Junge, der sich die Botschaft von Fatima sehr zu Herzen genommen hat. Lucia war die Älteste. Ja, das war damals schon deutlich, dass sie eine Bezugsperson für die jüngeren Kinder war, ihren Cousin und ihre Cousine. Und die heilige Jacinta wird als sehr liebenswürdig bezeichnet. Einen starken Charakter hat sie wohl gehabt. Zunächst heißt es zurückhaltend, das kann man so nachlesen in den Akten für die Selig- und Heiligsprechung. Aber wenn man sie mal gewonnen hat, muss sie sehr, sehr lebhaft gewesen sein und hat auch ab und zu mal gestritten. Also sie hat so keinen Widerpart so zugelassen, keine Widerworte heißt es in einem Bericht. Also ein sehr, sehr lebendiges Mädchen, vielleicht so ein bisschen ergänzend zu ihrem Bruder oder vielleicht auch das Gegenteil zu ihrem Bruder. Ja.
Und wie war das dann im Jahr 1917? Also die Kinder kamen nach Hause und erzählten ihren Familien, dass ihnen die Mutter Gottes erschienen sei. Muss man sich das so vorstellen oder wie war das?
Es kommt eigentlich wieder Jacinta ins Spiel, weil es war eigentlich so abgemacht, dass zu Hause nichts erzählt wird. Ja, das war ja was sehr, sehr Schwieriges, ja auch da zu überzeugen oder Glauben zu finden. Und die kleine Jacinta hat es zu Hause erzählt und die Eltern haben auch darauf reagiert, und zwar mit Schlägen, so steht's in der Biografie.
Und dann passierte erstmal nichts. Wie hat denn die andere Umgebung darauf reagiert, im Ort zum Beispiel?
Es hat sich so entwickelt. Also wir wissen auch, dass beispielsweise im August schon viele, viele tausend Menschen da waren bei der Erscheinung. Nicht nur im Oktober, wo ja wirklich zigtausende dorthin gekommen sind. Man weiß von den Kindern, dass sie schon die Sehnsucht hatten, dass ihnen geglaubt wird. Also Lucia bittet ja die Mutter Gottes auch um ein Zeichen. Ja, also das dann auch angekündigt wird von der Mutter Gottes für den Oktober 1917.
Aber warum wurden denn die Menschen überhaupt neugierig? Was sprach denn für den Wahrheitsgehalt der Botschaft und das, was die Kinder davon erzählt haben?
Die Sensationslust der Menschen hat ja nicht abgenommen. Das kennen wir ja heute auch. Wenn was Außergewöhnliches passiert, sind die Kameras da, wird berichtet. Und es muss ja in den Menschen etwas gegeben haben, die das den Kindern zugetraut haben, dass sie nicht lügen. Ja? Also es gab so eine Faszination natürlich auch für so eine Sache, die nicht alltäglich ist und die überirdisch ist, könnte man sagen, außergewöhnlich. Und das zieht Menschen an. Und damals war das genauso, ja.
Die Erscheinungen passierten ja immer an einem 13. des Monats. Am 13. August des Jahres gab es allerdings keine Erscheinung. Was war denn der Grund?
Es passt auch sehr gut zur vorigen Frage. Es gab natürlich eine Auseinandersetzung mit einem antikirchlichen System in Portugal. Ja, also man hatte versucht, den Glauben überflüssig zu machen in Portugal, vielleicht so zur Grundeinordnung. Und solch ein Phänomen, dass die Mutter Gottes oder eine weißgekleidete Frau erscheint, war natürlich den damaligen Verantwortlichen und Machthabern auch völlig zuwider. Ja, es darf ja sowas nicht geben. Das hat mit Glaube, mit Himmel oder mit Gott zu tun. Und dann hat man die Kinder eingeschüchtert und sie sollen doch ruhig sein. Und man wollte sie entlarven. Und im August hat man sie dann sogar ins Gefängnis gesteckt, über den 13. August, also über diesen Erscheinungstag. Und deshalb ist die Mutter Gottes erst Tage später erschienen.
Und warum waren die Kinder so fest? Warum waren sie überzeugt, trotz aller Einflüsterungen, dass das nicht etwa nur ein Hirngespinst war, sondern wirklich die Mutter Gottes?
Kinder haben ja eine große Sensibilität. Natürlich können die auch staunen über ein Theaterstück oder über Märchen. Aber ich glaube, dass das ein gewaltiger Einbruch ins Leben ist, wenn sich der Himmel öffnet. Die Mutter Gottes hat den Kindern bei einer Erscheinung das Licht gezeigt, ja, das Licht Gottes. Und die Kinder waren dann natürlich schon überzeugt, so stelle ich mir das vor, dass das, was ihnen widerfahren ist, was sie gesehen und gehört haben, dass das echt ist. Ja.
Wie war denn da die Rollenverteilung unter den Kindern? Sie haben das gerade schon angedeutet, vom Charakter her waren sie ein bisschen unterschiedlich. War die auch bei den Erscheinungen gegeben oder hörten und sahen sie alle das Gleiche?
Eine gute Frage. Die große Protagonistin ist die Dienerin Gottes, Lucia dos Santos. Die hat mit der Mutter Gottes gesprochen, sie hat sie gesehen und gehört. Das weiß man aus ihren eigenen Berichten, aus den Erinnerungen von Fatima. Die heilige Jacinta hat die Mutter Gottes gesehen und gehört, aber nicht mit ihr gesprochen. Und der heilige Francisco, der musste den demütigsten Part übernehmen, ist auch übrigens mal ein Thema, warum das so war. Der hat die Mutter Gottes nur gesehen und musste sich dann von den anderen beiden immer erklären lassen, was die Mutter Gottes bei der Erscheinung gesagt hat.
Mhm. Und wie lebten die Kinder und insbesondere Jacinta das, was sie erlebt haben in der Zeit danach?
Man kann sagen, es gab einen radikalen Umbruch in der Frömmigkeit dieses siebenjährigen Mädchens. Was Jacinta besonders beeindruckt hat, war die Aussage der Mutter Gottes, dass viele Seelen in die Hölle kommen, weil nicht für sie gebetet und geopfert wird. Also dieses Motiv kommt bei Jacinta immer wieder zum Tragen und sie sagt immer und immer wieder, sie will opfern und sie will leiden, damit Sünder gerettet werden. Sie erfindet selber Stoßgebete, das schreibt auch Lucia nieder, zum Beispiel unbeflecktes Herz Marie, bekehre die Sünder, solche Dinge. Und man weiß, dass sie ihren Bruder, den heiligen Francisco, auf dem Sterbebett besucht hat und hat dem Francisco gesagt, wörtlich kann ich es jetzt nicht zitieren, aber im Sinne von, grüß mir die Mutter Gottes und das heiligste Herz Jesu und sag ihnen, ich werde alles erdulden, was sie mir schicken, um Sünder zu retten. Also das war das große Thema für die Jacinta und das hat sie sehr, sehr ernst genommen.
Ja, noch davor, bevor Francisco starb, soll die Mutter Gottes diesen beiden Martokindern noch einmal erschienen sein. Was weiß man denn darüber?
Mehrfach sogar. 1918 gab es im Mai und später Erscheinungen und dann nochmal zum Ende des Jahres 1918. Und da hat die Mutter Gottes, so sagen es die Aufzeichnungen, angekündigt, dass sie jetzt Francisco holen wird und dass auch bald Jacinta sterben wird, dass sie aber noch eine Zeit des Leidens haben wird.
Sie haben gerade schon gesagt, Jacinta hatte so eine richtige Sehnsucht nach der Sühne und es ist auch überliefert, dass ihr das Leiden angekündigt wurde, wie Sie gerade sagten. Wie hat sie denn darauf reagiert? Denn das ist ja nicht gerade etwas, was man sich wünscht.
Ähnlich wie ihr Bruder, diese Freude, den Auftrag der Mutter Gottes so erfüllen zu können, die brach sich Bahn, das muss man so sagen, und zum anderen auch die Sehnsucht nach dem Himmel, um bei Gott zu sein. Also Sie müssen sich vorstellen, die Kinder haben ja Gottes Wirklichkeit gesehen in diesem Licht und haben sich auch danach gesehnt, es wiederzusehen und bei Gott zu sein. Und von daher war der Tod nichts, vor dem die Kinder hätten Angst haben müssen.
Was weiß man von Jacintas Sterben? Wie ging das vor sich?
Da wissen wir im Gegensatz zu Francisco eigentlich sehr wenig. Jacinta war im Krankenhaus und ist alleine gestorben.
Gibt es denn so etwas wie ein Vermächtnis, das sie hinterlassen hat in irgendeiner Form? Was war ihr wichtig? Sie sagten schon, für sie persönlich war wichtig zu sühnen. Aber sie hat auch vor der Hölle gewarnt. Hat sie sonst noch etwas verlautbaren lassen, was man tun sollte?
Sehr interessant ist das Gebet für die Priester und Ordensleute. Das hat sie mehrfach gesagt. Das steht in den Erinnerungen von Schwester Lucia, dass Jacinta sagt, die Priester müssen heilig und rein leben und wir müssen viel für die Priester und Ordensleute beten. Und an anderer Stelle sagt sie noch einmal, und wenn ich im Himmel bin, werde ich die Gebete für die Priester singen. Also für so ein junges Kind, für so ein junges Mädchen mit 7 Jahren, diese Vorstellung zu haben, dass man für Priester beten muss, für Ordensleute, weil sie wohl auch angefochten sind, das ist schon, denke ich, was Herausragendes. Und das würde ich schon sagen, dass das etwas ist, was sie als Vermächtnis uns auch hinterlassen hat.
Jacinta war es, glaube ich, auch, die eine Vision über einen Papst hatte. Was hat es denn damit auf sich? Was hatte sie da gesehen?
Das dritte Geheimnis von Fatima.
Ja.
Das war im Juli 1917. Das ist der Teil der Botschaft von Fatima, der erst von Papst Johannes Paul II. Veröffentlicht worden ist, wo es darum geht, dass ein weiß gekleideter Bischof auf einem Berg angeschossen wird und stirbt. In dem Zusammenhang ist vielleicht interessant zu sagen, als Johannes Paul II. Die Kinder selig gesprochen hat, war er in Fatima und hat an dieser Stelle der heiligen Jacinta für ihr Opfer und für das Gebet für den Papst gedankt.
Papst Johannes Paul II., der eine ganz besondere Beziehung zu Fatima hatte, natürlich auch durch das Attentat 1981. Wie war es denn nach dem Tod? Setzte da bald eine Verehrung ein dieser beiden jung gestorbenen Kinder?
Bei Jacinta war es so, es gibt ein sehr eindrückliches Zeugnis von einem Bestatter, der berichtet, dass Jacinta auf dem Sterbebett lag, sogar über Tage hinweg, dass ein besonderer Duft von ihr ausging. Er schreibt, wie ein Blumenstrauß hat sie geduftet. Sie hatte rosafarbene Haut und rosafarbene Lippen und sie war glücklich im Gesicht. Also auch das Sterben muss sehr gesegnet gewesen sein, so würde ich das jetzt interpretieren. Jedenfalls, es war für diesen Bestatter etwas Außergewöhnliches. Er hat dazu gesagt, in den Akten, er hat schon so viele tote Menschen gesehen, aber noch nie ein Mensch wie Jacinta Marto. Was die Verehrung betrifft, natürlich kamen unzählige Menschen dann zu den Trauerfeierlichkeiten für Jacinta und es hat sich etwas entwickelt, ja, dass man sich mit ihr beschäftigt hat. 1938 ist ein Buch veröffentlicht worden. Und man weiß aus Briefwechseln, dass schon 1945 der Seligsprechungsprozess zumindest auf bischöflicher Ebene angestrebt und begonnen wurde.
Wie bewerten Sie die Erscheinungen von Fatima insgesamt? Viele merken ja kritisch an, dass es sich um eine Drohbotschaft handelt. Sie sagen, weil die Mutter Gottes gesagt hat, wenn ihr dieses und jenes nicht tut, dann wird es ein schreckliches Unglück geben. Und ganze Länder werden vernichtet werden. Ist Fatima eine Drohbotschaft oder muss man sie ganz anders verstehen?
Auf den ersten Blick ist es zugegebenermaßen so, dass die Worte, die man mit Fatima in Verbindung bringt, unangenehm in unseren Ohren klingen. Also Opfer, Buße, Sühne, Hölle, verloren sein auf ewig. Ja, das ist alles nichts, was uns Menschen gefällt und das ist auch zu Recht so. Ja. Mhm. Auf der anderen Seite, wer sich tiefer und eingehender mit der Botschaft von Fatima auseinandersetzt, wird merken, dass die Botschaft von Fatima genau das Gegenteil bewirken möchte, nämlich zu sagen, dass wir dem Schicksal der Welt und dem Schicksal der Sünder, des einzelnen Menschen nicht ohnmächtig gegenüberstehen, nicht ausgesetzt sind, sondern dass jeder Einzelne, so macht es die Mutter Gottes, durch die Kinder auch deutlich beitragen kann, dass eben niemand in die Hölle kommt oder dass Friede wird auf der Welt.
Ist es auch das, was Papst Benedikt in Fatima gemeint hat, als er sagte, es täuscht sich, wer meint, die Botschaft von Fatima sei nicht mehr aktuell, wenn wir das vor dem Hintergrund, sagen wir mal, jetzt einer zunehmenden Christenverfolgung in der Welt sehen, aber auch vor dem Glaubensabfall hier bei uns im Westen?
Was den Papst Benedikt betrifft, ist wohl für uns Außenstehende schon ein gewisser Paradigmenwechsel festzustellen, was Fatima betrifft. Er war ja als Präfekt der Glaubenskongregation zuständig für die Veröffentlichung des letzten Geheimnisses. Und man konnte annehmen im Jahr 2000, dass auch Kardinal Ratzinger sagt, mit der Interpretation, dass Johannes Paul II. Dieser weiß gekleidete Bischof ist und dass er diesem Attentat entkommen ist, ist die Botschaft von Fatima eigentlich abgeschlossen, auch was die Bekehrung Russlands betrifft, wäre nochmal ein ganz anderes Themenfeld. Aber bei seinem Besuch als Papst in Fatima macht Benedikt ganz klar deutlich, wir haben vielleicht das zunächst auf Johannes Paul II. Ausgelegt, aber ich deute es hin als die Kirche an sich, dass die Kirche leiden muss, dass die Kirche angegriffen wird. Und dann sagt er ja in Fatima, das schon von Ihnen zitierte, wer glaubt, die prophetische Mission Fatimas sei beendet oder vorüber, der irrt sich. Also Benedikt XVI. Deutet Fatima über die Ereignisse von Johannes Paul II. Und über das Jubiläum hinaus auch in die Zukunft als aktuell.
Das ist sicherlich sehr tröstlich und ich glaube, viele unserer Zuseher werden gar nicht wissen, dass auch Deutschland eine Rolle spielt in diesen Prophezeiungen von Fatima, dass Deutschland namentlich erwähnt wird. Was wird denn speziell über Deutschland gesagt?
Das ist eine Sache von Schwester Lucia, was aber über die Erscheinungen von Fatima 1917 hinausgreift. Lucia hat immer wieder ja Begegnung mit der Mutter Gottes gehabt. Dann kommen die Erscheinungen von Pontevedra mit den Marie-Söhne-Samstagen. Das ist nochmal ein ganz eigenes Kapitel. Und in dem Zusammenhang schreibt Lucia auch nieder, dass die Bekehrung Europas von Deutschland ausgehen wird.
Das ist doch sehr erstaunlich.
Ja.
Nun ist ja auch eine Besonderheit von Fatima, dass es eine Erscheinung vor Kindern war. Was steckt dahinter? Was könnte der Gedanke gewesen sein, warum die Mutter Gottes diesen drei noch sehr jungen Kindern erschienen ist?
Eine Hilfe bei der Deutung ist vielleicht das, was 1994 Papst Johannes Paul II. Den Kindern geschrieben hat, nämlich die Macht des Gebetes der Kinder. Ja, also er rekurriert auf die Macht des Gebetes, was Kinder haben. Ja, Jesus sagt ja, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, könnt ihr nicht in das Himmelreich kommen. Und an sich ist es so, dass in unserer Welt nur die Erwachsenen gelten. Ja, Macht hat nur ein Erwachsener, zu sagen hat nur ein Erwachsener, das Alter gilt. Und bei Gott ist es eben anders. Bei Jesus ist es anders und auch bei der Mutter Gottes ist es anders. Der Himmel, der baut auf die Kinder. Ja, und auf diese kleinen Seelen, die doch durch ihr Gebet und durch ihren Glauben so überaus mächtig sind. Und wie es bei Johannes Paul II. Immer ist, diese wunderbare Deutung oder warum er die Kinder von Fatima selig gesprochen hat, ist der Welt zu sagen, den Christen zu sagen, auch Kinder sind berufen, heilig zu werden. Und es ist kein Geschäft für Erwachsene, ja, die ein langes Leben hinter sich gebracht haben, sondern auch Kinder sollen heilig leben und Kinder haben die Berufung, heilig zu sein.
Und die heilige Jacinta, der heilige Francisco, die haben das bereits erreicht. Sie haben uns die Botschaften von Fatima und die heilige Jacinta insbesondere heute ein wenig näher gebracht. Herzlichen Dank, Herr Vikar, für Ihren Besuch.
Sehr gerne.
Über die heilige Jacinta Mato habe ich gesprochen mit Vikar Christian Stadtmüller, dem Leiter des Fatima-Weltapostolats des Bistums Würzburg. Es hat eine Internetadresse, die Sie unter www.fwa-würzburg.de erreichen. Zahlreiches Material zu Fatima finden Sie auch auf den Netzseiten von Kirche in Not, www.kircheinnot.de. Auch im zweiten Teil unserer heutigen Sendung geht es um Fatima, insbesondere um das eben schon angesprochene dritte Geheimnis. Der Historiker Michael Hesemann hat dazu ein Buch geschrieben mit dem Titel »Das letzte Geheimnis von Fatima«, das er gleich nach der Musik im Gespräch mit Anselm Blumberg vorstellen wird.
Herzlich willkommen, Herr Hesemann.
Ja, vielen Dank für die Gelegenheit, über dieses doch wichtige Thema zu reden.
Gerne. Bereits im Jahr 2002 haben Sie ja ein Fatima-Buch veröffentlicht. Sie haben es nun grundlegend überarbeitet. Damals hieß es das Fatima-Geheimnis, jetzt heißt es das letzte Geheimnis von Fatima. Und Sie haben darin den dritten Teil des Geheimnisses von Fatima neu interpretiert. Was ist nun an Ihrer Interpretation neu?
Nun, erstmal endete das vergangene Buch mit der Frage, ob Johannes Paul noch nach Moskau kommen kann. Und die Frage hat sich ja leider erübrigt. Natürlich musste ich darstellen, was in den vergangenen 15 Jahren in Sachen Fatima im Pontifikat von Papst Benedikt und von Franziskus verändert hat. Und es war auch notwendig, die damalige Interpretation zu aktualisieren und auch teilweise zu revidieren, weil einfach die damalige Deutung des dritten Geheimnisses von einem starken Optimismus geprägt war. Wir hatten in den 90er Jahren den Untergang der Sowjetunion, des Kommunismus erlebt und wir haben alle gedacht, mit dem Heiligen Jahr beginnt eine Art globales Pfingsten, eine neue Friedenswelt. Es war vom Ende der Geschichte die Rede und dann auf einmal am 11. September 2001 wurde alles verändert, kam diese neue Bedrohung in Form des islamistischen Terrors. Und darauf muss man eingehen, weil die gesamte Botschaft von Fatima hat ja einen Kern, nämlich immer wieder die Worte, wenn dann, wenn die Menschheit weiter sündigt, dann kommen neue Strafgerichte. Nicht, weil wir eine Drohbotschaft Gottes haben, sondern weil der Mensch die Ursachen legt für die schrecklichen Wirkungen, die eintreffen. Im Gegenteil, Fatima, die Botschaft von Fatima ermächtigt durch die Barmherzigkeit Gottes, den Menschen zum Mitgestalter der Geschichte. Wenn er dem prophetischen Appell folgt, dann kann er die Katastrophen verhindern und aufhalten. Aber wie gesagt, wir haben das größte Wunder unserer Zeit erlebt, die Bekehrung der Sowjetunion, den Fall des Eisernen Vorhangs, ohne dass eine Kugel abgefeuert wurde. Und dennoch haben wir in den 90er Jahren noch mehr gelebt, als ob es keinen Gott gäbe, haben wir weiter gesündigt, haben wir weiter Gott beleidigt. Und darum musste einfach eine neue, ja, ich will mal sagen, Zuchtroute in einer anderen Art und Weise auftauchen. Und das geschah am 11. September. Und der macht eben nicht nur für mich, sondern auch für Papst Benedikt, der bei seinem Besuch in Fatima 2010 seine eigene Deutung revidierte und sagte, das dritte Geheimnis lässt Ereignisse aus der Zukunft der Kirche erahnen. Dasselbe Kardinal Koch, der auch sagte, eine künftige Christenverfolgung wird damit angekündigt. Alles im Futur und im Rahmen dieser Revision der Deutung des dritten Geheimnisses, das aktueller denn je ist, habe ich auch eine Neuauflage und überarbeitete Neuauflage meines Buches zum Fatima-Jubiläum für notwendig gehalten.
Herr Hesemann, normalerweise ist es so, dass ich meine Studiogäste bei den Buchgesprächen erst am Ende der Sendung bitte, eine Leseprobe zu geben. Nun ist es aber so, dass der dritte Teil des Geheimnisses von Fatima ein Schlüsseltext ist Ihres Buches und auch unseres Interviews. Deswegen möchte ich Sie bereits jetzt bitten, mitten in der Sendung diesen dritten Teil des Geheimnisses von Fatima darzubieten.
Aber gerne, um die Worte von Schwester Lucia darzustellen oder wiederzugeben, muss ich sagen, dass sie am 3. Januar 1944 den Text auf Wunsch ihres Bischofs niederschrieb. Sie hat dann wochenlang gewartet, bis dann endlich die Gottesmutter ihr erschien und quasi ihr Nihil Obstat gab und sie beauftragte, die Vision, nicht die Erklärungen, niederzuschreiben. Und das schrieb sie nun am 3. Januar 1944 nieder. Nach den beiden Teilen, die ich schon dargestellt habe, haben wir links von unserer lieben Frau etwas oberhalb einen Engel gesehen, der ein Feuerschwert in der linken Hand hielt. Es sprühte Funken und Flammen gingen von ihm aus, als sollten sie die Welt anzünden. Doch die Flammen erloschen, als sie mit dem Glanz in Berührung kamen, den unsere liebe Frau von ihrer rechten Hand auf ihn ausströmte. Der Engel, der mit der rechten Hand auf die Erde zeigte und mit lauter Stimme rief, Buße, Buße, Buße. Und wir sahen in einem ungeheuren Licht, dass Gott ist etwas, das aussieht wie Personen in einem Spiegel, wenn sie davor vorübergehen. Einen in weiß gekleideten Bischof. Wir hatten die Ahnung, dass es der Heilige Vater war. Verschiedene andere Bischöfe, Priester, Ordensmänner und Ordensfrauen einen steilen Berg hinaufsteigen, auf dessen Gipfel sich ein großes Kreuz befand, aus rohen Stämmen wie aus Korkeiche mit Rinde. Bevor er dort ankam, ging der Heilige Vater durch eine große Stadt, die halb zerstört war, und halb zitternd, mit wankendem Schritt, von Schmerz und Sorge gedrückt, betete er für die Seelen der Leichen, denen er auf seinem Weg begegnete. Am Berg angekommen, kniete er zu Füßen des großen Kreuzes nieder. Da wurde er von einer Gruppe von Soldaten getötet, die mit Feuerwaffen und Pfeilen auf ihn schossen. Genauso starben nach und nach die Bischöfe, Priester, Ordensleute und verschiedene weltliche Personen, Männer und Frauen unterschiedlicher Stellungen. Unter den beiden Armen des Kreuzes waren zwei Engel. Ein jeder von ihnen hatte ein Aspersorium aus Kristall in der Hand. Damit sammelten sie das Blut der Mörderer auf und tränkten damit die Seelen, die sich Gott näherten.
Vielen Dank, Herr Hesemann. Sie haben in Ihrem Buch geschrieben, dass Sie der dritte Teil des Geheimnisses von Fatima an die Offenbarung des Johannes erinnert, also an das letzte Buch im Neuen Testament. Wo sehen Sie da Übereinstimmungen?
Ich meine, generell ist Fatima Teil einer apokalyptischen Botschaft, die an das 12. Kapitel der Offenbarung des Johannes erinnert. Die Frau mit der Sonne bekleidet, wir haben ja sogar das Sonnenwunder in Fatima gehabt, kämpft gegen den apokalyptischen großen roten Drachen. Die Irrtümer, in dem Fall der rote Drache natürlich Russland, der Warschauer Pakt, die Irrtümer Russlands, die ja in der zweiten Botschaft von Fatima, im zweiten Teil des Geheimnisses ausdrücklich erwähnt werden, wenn die Menschheit weiter sündigt, dann wird Russland seine Irrtümer auf der ganzen Welt verbreiten und wird Kriege und Kirchenverfolgungen heraufbeschwören und die Guten werden gemartert, ganze Nationen vernichtet und der Heilige Vater wird viel leiden. Aber am Ende wird er eben Russland meinem unbefleckten Herzen weihen, es wird sich bekehren und der Welt wird Frieden geschenkt werden. Und diese Botschaft ist einfach in dem Kontext der Offenbarung, wie wir sie schon bei Johannes finden, klar eingeordnet, der Kampf der Frau gegen den Drachen.
Schwester Luthia hat ja das ganze Geheimnis von Fatima, alle drei Teile, niedergeschrieben. Aber zum dritten Teil des Geheimnisses von Fatima hat sie extra ein Datum noch verfasst. Sie hat gesagt, nicht vor 1960 soll es veröffentlicht werden. Warum hat sie diesen Aufschub gewünscht?
Ja, das war ja geradezu prophetisch, weil sie hatte ja die Marienerscheinung, die ihr die Freigabe des dritten Geheimnisses erlaubte, die Niederschrift erlaubte, im Jahre am 3. Januar 1944, als noch kein Mensch eine Ahnung gehabt hat, überhaupt von der Atombombe, ausgenommen die Physiker, die gerade daran gearbeitet haben und die amerikanischen und der amerikanische Präsident und die Regierung. Aber erst 1945 mit Hiroshima und Nagasaki wussten wir überhaupt, dass es Atomwaffen gab. Und es dauerte dann lange, bis die Sowjetunion eigene Atomwaffen entwickelte. Und erst im Jahre 1960 waren die Russen so weit, dass die Welt vor der Bedrohung eines globalen atomaren Krieges stand. Und Khrushchev hat am 12. Oktober, am Vortag des Jahrestages des Sonnenwunders von Fatima an der UNO, seine berühmte Rede gehalten, wo er den Schuh ausgezogen hat, auf das Rednerpult schlug und der Welt sagte, entweder ihr hört auf unsere Forderungen oder es besteht die Gefahr eines großen Krieges, den wir gewinnen werden. Es werden viele, viele Tote geben. Es wird ein grausamer, brutaler Krieg, aber am Ende werden wir ihn gewinnen. Seitdem, ein Jahr später, war der Bau der Berliner Mauer am Fatima-Tag am 13. August, der Tag, wo die Seherkinder praktisch vom Kreisvorsteher von UREM inhaftiert wurden, psychologisch gefoltert wurden, weil er wollte, dass die Kinder ihm das Geheimnis verraten und dann abschwören, dass es Erscheinungen gab. Also an diesem 13. August wurde die Berliner Mauer gebaut. Ein Jahr später stationierte die Sowjetunion Atomraketen auf Kuba. Und in den Jahren standen wir wirklich an der Schwelle von einem globalen Atomkrieg. Und da hat man diese Gefahr erst erkannt. Lucia sagte, 85 war wieder die akute Gefahr von einem globalen Atomkrieg, der aber dann verhindert wurde, weil der Heilige Vater Johannes Paul II. Nach dem Attentat sich alles über Fatima besorgte und die Bitte der Gottesmutter erfüllte, die Weihe Russlands an ihr unbeflecktes Herz Russlands und der Welt, Russland in pectore aus diplomatischen Gründen. Und dann Gorbatschow an die Regierung kam und diese wunderbare Bekehrung und das Ende der Sowjetunion eingeleitet wurde. Aber die Gefahr, vor der die Gottesmutter gewarnt hat, die Gefahr eines Atomkrieges, wurde eben erst mit dem Jahre 1960 klar, evident. Und damit haben wir auch einen Schlüssel für die Bedeutung.
Ganz herzlichen Dank, Herr Hesemann, für diese tiefen Einblicke in den dritten Teil des Geheimnisses von Fatima und Ihren Besuch im Studio von Kirche in Not in München.
Danke Ihnen und Gottes Segen.
Anselm Blumberg sprach mit dem Historiker Michael Hesemann über dessen Buch »Das letzte Geheimnis von Fatima«. Den gleichnamigen Kinofilm können Sie übrigens in der neuen Mediathek von Kirche in Not anschauen. Klicken Sie sich einfach mal rein unter www.katholisch.tv. Dort finden Sie nicht nur diesen sehenswerten Film des spanischen Regisseurs Andrés Garrigou, sondern auch viele weitere Dokumentationen und auch die TV-Sendungen des Hilfswerks. Damit wünsche ich Ihnen einen gesegneten Sonntag. Kommen Sie gut in die Woche. Ade, bis zum nächsten Mal. Ihr Volker Niggewöhner.